Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
16 Uhr auf der 102,6 Radio Free FM mit der Plattform. Und die Bundeswehr, die ist bei uns in einer Verfassung, ja, wo viele Streitkräfte fehlen, viel Material fehlt, auch abseits des Personals, und Deutschland eigentlich in einer Verfassung ist, sich gar nicht so gut verteidigen zu können, wenn der Ernstfall eintreten würde. Aber heute soll es gar nicht so sehr um die Verteidigung in einem Kriegsfall in physischer Form gehen, sondern vielmehr um die soziale Verteidigung Deutschlands. Und dafür ist bei mir jetzt zu Gast Reinhard Köhler. Ich begrüße dich erstmal ganz herzlich bei uns im Studio bei Radio Free FM. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, heute hier zu sein.
Hallo, Tag und hallo an die Zuhörerinnen und Hörer. Ich sage jetzt wahrscheinlich meistens immer nur die männliche Form, weil mir es ein bisschen zu kompliziert ist, immer ZuhörerInnen zu sagen. Ich hoffe, alle sind einverstanden.
Wir können sagen, alle Geschlechter und Diversitäten können sich gleichermaßen angesprochen fühlen, wenn wir die männliche Variante in den nachfolgenden 60 Minuten verwenden. Mein Name ist Maximilian Strauß, am Mikrofon für Radio Free FM und die soziale Verteidigung Deutschlands. Reinhard, was darf ich denn überhaupt unter sozialer Verteidigung verstehen? Was müssen wir denn überhaupt sozial verteidigen?
Ja, das ist natürlich die Frage. Also du hast jetzt ja am Anfang gleich Thesen aufgestellt, denen ich eigentlich widersprechen muss, dass die Bundeswehr viel zu wenig Personal hätte, um uns wirklich wirkungsvoll zu verteidigen. Ich glaube, eine Armee in unserer Zeit hat nie genug Personal und nie genug Material, um sich wirkungsvoll zu verteidigen, weil ich nämlich eher glaube, dass die sich überhaupt nicht verteidigen können. Es sei denn, man ist die USA, da könnte man vielleicht drüber reden, ob die in der Lage wären. Das, was in ganz arg vielen Köpfen im Moment ja rumspuckt, die große Angst, die anscheinend in der bundesdeutschen Bevölkerung da ist, um die Formulierung aus den 60er Jahren aufzugreifen, der Russe könnte hier einmarschieren, so wie er in der Ukraine einmarschiert ist. Da könnte uns die Bundeswehr nicht verteidigen. Oder vielleicht doch, müssten wir dann so einen Krieg führen, wie es die Ukraine tut, und unser Land selber zerstören, so wie es die Ukrainer gerade machen. Also sprich, die Wirkungslosigkeit von militärischer Verteidigung ist eigentlich eine These, eine zweite These für eine gewaltfreie Verteidigung, sage ich mal, statt sozialer Verteidigung. Für eine gewaltfreie Verteidigung ist natürlich eine moralische. Ja, was soll denn verteidigt werden? Das ist die Frage. Was meinst du, was soll verteidigt werden? Worum geht's denn überhaupt? Was verteidigen wir, wenn wir Deutschland verteidigen?
Sag ich mal, das ist die Frage, die ich dir stelle. Und wir haben ja eine große Gesellschaft in Deutschland. Wir haben so viele soziale Themen. Worauf genau möchtest du mit sozialer Verteidigung hinaus?
Ja, die soziale Verteidigung, so ist die Auffassung der Friedensforscher, die dieses Konzept entwickelt haben, ist es nicht, irgendwelche Territorien zu verteidigen, sondern soziale Werte. Das, was unseren Lebensstil, was unseren Lebensraum ausmacht, was unser Zusammenleben, unser soziales Zusammenleben ausmacht. Diese Strukturen, also einmal die Demokratie als Wert an sich und dann natürlich alles, was unser soziales Zusammenleben ausmacht, das soll verteidigt werden, das soll bewahrt werden. Das Leben natürlich, das Leben an sich soll bewahrt werden. Krieg zerstört Leben. Also Krieg gibt immer vor, Leben zu schützen, aber zerstört Leben. Soziale Verteidigung gibt vor, Leben zu schützen und schützt Leben. Soziale Verteidigung kann kein Leben zerstören. Soziale Verteidigung ist wirklich eine Verteidigungsstrategie. Mit sozialer Verteidigung, also mit gewaltfreier Verteidigung, lässt sich kein Angriffskrieg führen. In dem Moment, wo ein Staat eine Armee unterhält, ist er immer ein theoretischer Aggressor. Nach dem Zweiten Weltkrieg hieß es für Deutschland, Deutschland soll nie mehr Waffen haben. Franz Josef Strauß, ein ziemlich reaktionärer Politiker, sagte, wer jemals wieder ein Gewehr in die Hand nehmen werde, dem solle die Hand abfallen. Nachdem dann die Bundesrepublik doch eine Armee aufstellen durfte und das getan hat, hat er sich ein bisschen Zeit gelassen und dann 4 oder 5 Jahre später behauptet, er hätte das nie gesagt, weil dann natürlich die CDU und die CSU deutlich hinter der Bundeswehr standen, die zunächst mal als Verteidigungsarmee mit dem absoluten Verbot von Auslandseinsätzen konzipiert war. Wir wissen, dass die Geschichte auch über diese Vorhaben hinweggegangen ist. Es kam dann nach der Wiedervereinigung, also zuerst mal vorher schon zu humanitären Einsätzen, ist ja okay, wobei man die billiger haben könnte als mit Militär. Aber dann nach der Wiedervereinigung zu großen Diskussionen über eventuelle Auslandseinsätze. Es kam dann zu den Auslandseinsätzen und in der Zwischenzeit kräht kein Hahn mehr danach, wenn der Bundestag die Bundeswehr zur Verteidigung deutscher Interessen, nicht Deutschland, sondern deutscher Interessen, also politischer Interessen, wirtschaftlicher Interessen, nicht von Leben oder von sozialen Strukturen, ins Ausland schickt und dann dort Einsätze in aller Herren Länder hat. Es ist eine etwas merkwürdige Einstellung, die da dahinter steckt. Natürlich stecken Profitinteressen dahinter, das ist klar. Aber dann muss man sich schon auch fragen, also da gibt's einen Staat, der heißt China. Das ist eine gigantische Fläche, ich weiß nicht wie viel, zigmal so groß wie Deutschland, mit was weiß ich, wie viel tausendfach mehr Einwohnern als Deutschland und einer unglaublichen Wirtschaftskraft. Also dieses China, über dessen Rolle sich nach dieser Blockkonfrontation USA-Sowjetunion bis heute an niemand so richtig im Klaren ist, wie das weitergeht mit China. Also diese gigantische Kraft. Und dann gab es vor ein paar Jahren eine Politikerin, eine deutsche Politikerin, die meinte, sie müsste ein Bundeswehrschiff ins chinesische Meer schicken, um China einzudämmen. Eigentlich hätte da die ganze Bundesrepublik lachen müssen ob solche Äußerungen. Leider hat da niemand gelacht und da hat sich auch niemand drüber aufgeregt, aber es ist doch ziemlich merkwürdig. Also China eindämmen mit einer Kanonenbootpolitik dieser Art, eine deutsche Fregatte ins Meer vor die chinesischen Küsten schicken, in der Absicht China einzudämmen. Ja, aber jetzt bin ich abgeschweift, gell?
Jetzt sind wir natürlich eher in die territoriale Verteidigung übergegangen. Es ging ja um die soziale Verteidigung Deutschlands. Und du hast gesagt, es sind Normen, Werte. Es ist im Prinzip unsere Gesellschaft, die verteidigt werden sollte. Weil, wie du gesagt hast, in unserem Grundgesetz, in unserer Verfassung, die wir in Deutschland haben, eigentlich kein Gebiet definiert ist, sondern es ist, wie du es sagen würdest, zumindest hast du mir das vor der Sendung so gesagt, es sind unsere Grundrechte, die auf Menschenrechte basieren und die sollen bewahrt werden.
Ja, militärische Verteidigung gefährdet das, was sie zu schützen vorgibt. Und deswegen waren Friedensforscher nach dem Zweiten Weltkrieg auf der Suche danach, andere Verteidigungsstrategien zu finden, die besser sein könnten. Und sie studierten in den 60er, 70er Jahren alle möglichen historischen Situationen, in denen gewaltfreier Widerstand geleistet wurde. und stellten fest, ja, es waren entweder spontane, ungeplante Aktionen oder sie waren die Folge von Aktivitäten bestimmter charismatischer Persönlichkeiten wie Martin Luther King oder Gandhi. Wir wissen, dass selbst diese ungeplanten Aktivitäten und untrainierten Aktivitäten dann doch erstaunlich oft erfolgreich waren. Die Friedensforscher untersuchten also solche Situationen und entwickelten dann in der Zusammenschau eben diese Idee der sozialen Verteidigung, die von dem Staat eingeführt werden könnte als offizielle Verteidigungsstrategie. Das heißt, die wird geplant, die wird trainiert, für die wird Geld ausgegeben. Und die soziale Verteidigung ist eine Alternative zur sozialen Verteidigung. Man muss sich so vorstellen, der Wunsch, auf Militär zu verzichten, hat bei vielen Gegnern einer totalen Abrüstung das Argument erzeugt, da entsteht sowas wie ein machtpolitisches Vakuum. Also würde ein Staat wie Deutschland auf Militär verzichten, dann würde da ein Vakuum entstehen und dieses Vakuum saugt sofort die Aggressoren umliegender Staaten an. Also wir haben keine Bundeswehr und saugen wir die Militärs von Frankreich und von Belgien und von Holland oder was weiß ich von wo an, die dann über Deutschland herfallen und sich Deutschland einverleiben. Ja gut, jetzt wissen wir natürlich, dass das für die EU wahrscheinlich eine absurde Vorstellung ist. Aber wahrscheinlich ist da eine absurde Vorstellung, dass Russland dann über die anderen Staaten hinweg Deutschland versuchen würde, sich einzuverleiben. So eine Vorstellung ist ahistorisch. Sie ist einfach eine gefühlsmäßige Sache. Was in der Ukraine passiert hat, hat ja eine Vorgeschichte, hat eine Historie. Da kann man über Gründe sprechen. Gut, aber sei es drum, um diesem Argument des machtpolitischen Vakuums das zu entkräften, wurde eben dieses Konzept der sozialen Verteidigung entwickelt, das durchaus in der Lage ist, abzuschrecken. Das heißt, der Gegner, der mögliche, der potenzielle böse Feind, der potenzielle Aggressor, der sieht, aha, die haben zwar keine militärische Verteidigung, aber sie haben, ich sag mal, eine andere Verteidigung. Und diese andere Verteidigung, die würde uns so viel Schwierigkeiten bereiten und so viele Kosten verursachen, dass es sich nicht lohnt, dieses Land zu besetzen.
Das heißt, im Grunde genommen ist die soziale Verteidigung eine alternative Strategie, eine weniger gewaltintensive Möglichkeit, ein Land zu verteidigen. Und wie diese alternative Strategie aussieht, darüber möchte ich mit Reinhard Köhler auf der 102,6 in der Plattform auf Radio Free FM sprechen. Die 102,6 Radio Free FM mit der Plattform und der sozialen Verteidigung Deutschlands. Reinhard Köhler bei mir zu Gast. Und wir haben eben drüber gesprochen. Die Idee von Deutschland ist eigentlich nicht ein Territorium, sondern die Grundrechte, welche auf Menschenrechte basieren. Und die gilt es zu bewahren, zu schützen und natürlich auch zu verteidigen. Krieg im physischen Sinne ist eine Möglichkeit, die wir haben, unser Land, unsere soziale Gesellschaft zu verteidigen, unser Land. Aber es gibt eben auch eine alternative Strategie, die in den 60er, 70er, 80er Jahren entwickelt wurde. Und Reinhard, über die möchten wir jetzt eigentlich noch ein bisschen mehr erfahren. Was steckt denn hinter dieser alternativen sozialen Verteidigungsstrategie?
Ja, du hattest ja vorher gefragt, was ich denn eigentlich will, wenn ich hier über soziale Verteidigung rede. Dieses Konzept der sozialen Verteidigung ist zu sehr in Vergessenheit geraten. Es gab mal eine andere Phase in Deutschland. Es gab die Partei der Grünen, die aus der Ökologie- und Friedensbewegung hervorgegangen ist und als die in den Bundestag gewählt wurden, haben Sie in Ihr Programm reingeschrieben, dass Deutschland soziale Verteidigung einführen soll. Sie haben ein großes Bundestagshearing durchgesetzt für soziale Verteidigung. Es gab eine Bundestagsdebatte darüber, wie soziale Verteidigung eingeführt werden könnte. Das alles ist heute wesentlich in Vergessenheit geraten. Wie wir wissen, haben die Grünen jetzt ganz andere Positionen. Deswegen muss jetzt, nachdem neue Kriege uns so sehr beschäftigen wie der Ukraine-Krieg, eben die Frage gestellt werden, gibt es denn andere Möglichkeiten der Verteidigung, der gewaltfreien Verteidigung, bei denen nicht das, was verteidigt werden soll, zerstört wird. Denn wenn man sich anschaut, wie es in der Ukraine aussieht, jeder von uns kennt die massenhaften Fotos von zerstörten Landschaften, von zerstörten Städten, Dörfern, von zerstörten Panzern auch. Niemand von uns kennt Fotos derjenigen, der in den Panzern drin waren, denn die werden nicht veröffentlicht, die dürfen nicht veröffentlicht werden. Es wird dann bei Facebook natürlich sofort wieder aus dem Netz genommen oder bei Instagram oder wo auch immer. Also das Leid und Elend, das da verursacht wird, beschäftigt uns eigentlich nicht wirklich. Aber wir sehen, dieses Land wird zerstört und wir wissen, aber das müssen wir uns vor Augen führen, es gibt da, wie viel sind sich, kann man Zahlen so schlecht machen, ich glaube 500.000 Tote jetzt in der Zwischenzeit in diesem Krieg. Ich weiß nicht, wie viele Verstümmelte, was für Leid da angerichtet wird. Ich rede nicht davon, auf welcher Seite. Aber dieses Leid wird im Krieg angerichtet und eine gewaltfreie Verteidigung versucht eben genau das zu verhindern. Wie kann denn überhaupt eine soziale Verteidigung gelingen? Für den Erfolg der sozialen Verteidigung ist entscheidend, dass sie in der Lage ist, die unmittelbaren Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu sichern, unsere Werte für unsere Werte einzustehen, die Informations- und Versammlungsfreiheit weitgehend aufrechtzuerhalten und eine Opposition gegen die Politik des Angreifers in seinem eigenen Land und in der Weltöffentlichkeit zu aktivieren, die Widerstands- und Leidensbereitschaft der Bevölkerung zu sichern. Auch hier wird schnell deutlich, dass die uns bekannten Methoden gewaltfreien Widerstands in ein Konzept münden müssen, auf das die Gesellschaft vorher eingeschworen werden muss. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die Zuhörer diese Beispiele für gewaltfreie Verteidigung kennen. Prag 1968, Ruhrkampf, der norwegische Widerstand im Dritten Reich oder so, soll ich darauf eingehen?
Irgendwas? Vielleicht können wir zumindest eins davon als Beispiel mal anführen, dass gerade vielleicht jüngere Hörer, die nicht so viel geschichtliche Erfahrung und Wissen mitbringen, da ein bisschen aufgeklärt sind, wie denn so eine gewaltfreie Verteidigung ausgesehen hat in der Vergangenheit, wie sie aussehen könnte.
Ja, vielleicht ein kleines Beispiel, da kann man jetzt nicht von gewaltfreier Verteidigung reden, sondern eher von gewaltfreier Aktion. Es ist ja so ein weit verbreiteter Irrtum, dass es gewaltfreien Widerstand gegen Hitler nicht gab und dass der auch gar nicht möglich gewesen wäre. Es gab solche Situationen, ist das kaum bekannt. Von sozialer Verteidigung kann man dann natürlich nicht reden, weil es in der Regel spontane, ungeplante, unvorbereitete Aktionen waren. Aber ein so ein Fall ist der gewaltfreie Protest in der Berliner Rosenstraße, der gegen Ende der Nazi-Herrschaft passierte, zu Beginn des Jahres 1900.